Wenn man sich die soziale Zusammensetzung der Wählerschaften ansieht, ist die Deutsche Arbeiterpartei inzwischen die AfD. Das hat zu bedeuten, dass viele Leute in Deutschland eine rechtere Politik wollen, als sie den Deutschen angeboten wird. Die AfD muss allmählich begriffen werden als etwas, was weit mehr ist als eine Protestpartei. Obendrein ist der Versuch inzwischen kontraproduktiv geworden, mit dem Etikett rechtsradikal, gesichert rechtsextrem, den Leuten klarzumachen, sie dürfen alles wählen, nur nicht die AfD. Die Leute scheren sich nicht drum.
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich begrüße den Politprofessoren Werner Patzelt, hoffentlich aus Dresden zugeschaltet, bin mir nicht ganz sicher, aber vor allem wollen wir über diese Bundestagswahl vom gestrigen Abend sprechen. Wir haben die ersten Hochrechnungen, haben die ersten, ja, mehr oder weniger definitiven Resultate. Herr Patzelt, ich frage Sie ganz offen, ist das eine gute Wahl für Deutschland oder eine weniger gute Wahl für Deutschland?
Die deutsche Bevölkerung möchte einen Politikwechsel. In dieser Absicht ist der CDU-Kanzlerkandidat gewählt worden, freilich nicht mit einem ganz überzeugenden Ergebnis. Und die Krux bei der ganzen Sache ist, dass unklar ist, mit wem denn ein Politikwechsel gelingen soll. Es ist ja so, dass die Ampelregierung die CDU-SPD-Politik der Merkel-Zeit fortgeführt hat, dass die CDU sich erst sehr spät von der Merkel-Politik, gerade bei der Migration, abgewandt hat und dass jetzt alle anderen Koalitionsmöglichkeiten unmöglich oder ausgeschlossen worden sind, als eine Koalition zwischen Union und SPD. Und die SPD hat in den letzten Wochen klar zu erkennen gegeben, dass mit ihr so ein grundsätzlicher Wandel der Energiepolitik, der Migrationspolitik, der Sicherheitspolitik nicht möglich sein wird. Folglich hat die Bevölkerung zwar für einen Wechsel gestimmt, aber keine Mehrheiten geschaffen, die den Wechsel auch ermöglichen, beziehungsweise die Union hat sich nicht dazu durchgerungen, zu sagen, im schlimmsten Fall, und hier muss man sich dann dreimal bekreuzigen, im schlimmsten Fall würde sie sogar Stimmen der AfD in Kauf nehmen, um einen Politikwechsel herbeizuführen.
Was ist für Sie die bemerkenswerteste, interessanteste Erkenntnis vom gestrigen Wahlabend?
Bemerkenswert war die sozusagen bedingungslose Bereitwilligkeit der AfD, die Union bei einer Wechselpolitik zu unterstützen. Bemerkenswert war auch das eiserne Beharren des CDU-Kanzlerkandidaten darauf, auf gar keinen Fall mit der AfD zusammenzuwirken. Bemerkenswert war obendrein der Aufstieg der Linken, der sich nun auch erklären lässt, in einem Land, in dem eigentlich alle Parteien außer der AfD, die rechts sein will, nur mittig sein wollen, fühlen sich dann manche echt Linke im Stich gelassen von einer nicht mehr links sein wollenden SPD, von einer nicht mehr links sein wollenden Grünen Partei. Ja, und dann wählt man eben die Linke, zumal dann, wenn man den Eindruck hat, dass das Land vor einer Entscheidung stünde, in den Faschismus abzugleiten, wenn die Union mit der AfD zusammenwirken würde, oder eben auf dem Pfad der Demokratie zu bleiben, was nur ginge, wenn die echte Linke stark bliebe.
Alle sehen Friedrich Merz als Wahlsieger, sogar er selbst spricht von einem Wahlsieg. Stimmt das? Ist Friedrich Merz der Wahlsieger, zu dem er jetzt geschrieben wird?
Also seine Partei ist die stärkste Partei geworden und das verbindet man in der Regel mit dem Wort vom Wahlsieger. Aber wenn man das Wort Sieger betont, da muss man schon an sehr kleine Brötchen denken, die man zu backen gedenkt. Denn mit diesem Wahlergebnis hätten in früheren Zeiten CDU-Vorsitzende zurücktreten müssen. Früher war die CDU sogar unglücklich, wenn sie nicht 40+x% erreicht hatte. Jetzt ist sie dankbar bei 30-x%. Aber gleichwohl ist es so, der nächste Kanzler wird von der CDU gestellt werden. Und das kann man bei einem solchen politischen Streit durchaus einen Sieg nennen.
Die AfD, vor allem Kanzlerkandidatin Alice Weidel, spricht von einem historischen Ergebnis, das die AfD gemacht hat. Stimmt das? Hat sie recht? Ist dieses Ergebnis historisch oder wäre vielleicht sogar mehr drin gelegen?
Die AfD ist erst 2013 gegründet worden. Sie ist jetzt die zweitstärkste Partei in Deutschland insgesamt. Sie ist in Ostdeutschland flächendeckend die stärkste Partei. Sie hat Ergebnisse wie die Union fast zu ihren Traumzeiten im Osten, nämlich 35% und so weiter. Und sie kann deswegen schon stolz auf das Erreichte sein. Allerdings muss die AfD schon auch bedenken, dass ihre Stärke ganz wesentlich dem geschuldet ist, dass die CDU keine Konkurrenz zur AfD mehr sein wollte. Die CDU hat den ganzen Bereich der politischen Rechten klaglos, willig geräumt und keine Bemühungen unternommen, den politischen Raum rechts der Mitte oder halbwegs weit rechts der Mitte je wieder zu erobern. Das heißt, die AfD hat dort gewonnen, wo ihr kein echter Widerstand, außer einem verbalen Widerstand oder einem Demonstrationswiderstand, entgegengesetzt worden ist. Und das trügt dann etwas über die tatsächliche wundersame Bewegung hin zur AfD-Stärke von heute. Ohne die Migrationspolitik von Angela Merkel wäre es nicht so weit gekommen und so weiter und so fort. Und obendrein, und das muss man dann immer auch eben dazu sagen und dazu denken, eine Machtperspektive hat die AfD immer noch nicht. Denn die Hoffnung, dass man irgendwann die absolute Mehrheit erringen würde, ja, die ist sogar auf Landesebene nicht so furchtbar berechtigt, auf Bundesebene schon gleich gar nicht. Und die AfD, wenn sie wirklich etwas umgestalten will, muss sich auf den Weg machen, mit der Union zusammenzuwirken. Das hat Frau Weidel gestern wieder einmal getan. Das wurde auch schon unter Beweis gestellt im Bundestag. Aber zum Kooperieren gehört mehr als eine fallweise Unterstützung einer für richtig gehaltenen Politik. Dazu müsste die AfD sich auch rundum glaubwürdig oder koalitionswürdig machen. Und das würde drei Dinge bedingen. Erstens, einen Verzicht auf mancherlei rhetorische oder demagogische oder polemische Eskapaden, zu denen viele in der AfD immer wieder neigen. Zweitens, mehr Vorsicht beim Beziehen politischer Positionen, Vorsicht in der Hinsicht, ob sie auch durchhaltbar sind, wie etwa Umgewandlungen der Europäischen Union, Ausstiege aus der Eurozone. Und drittens, manche Personen kann man der Union nicht zumuten und die sollte man dann folglich auch nicht, wenn man mit der Union gemeinsam agieren will, in allzu bedeutende Positionen kommen lassen. Es wäre an der AfD, sich wirklich koalierbar zu machen. Und freilich wäre es dann auch an der Union, den Realos in der AfD, die entsprechenden Brücken zu bauen und zugleich den Fundis oder Ideologen der AfD die notwendigen Riegel vorzuschieben.
Vielleicht noch ein Wort zur SPD. Was ist da passiert? Da spricht man auch von einem historischen Ergebnis, jedoch von einem historisch schlechten Ergebnis. Warum dieser Absturz? Warum diese Katastrophe?
Überspitzt formuliert kann man sagen, die SPD hat sich zu Tode gesiegt. Die SPD hat ihre klassische Trägerschaft verloren. Das war die Arbeiterschaft, für die sie als den Sozialstaat ganz wesentlich mit herbeiführende deutsche Partei viel getan hat. Aber irgendwann ist dann im Zug der Modernisierung die Arbeiterklasse abhanden gekommen. Und dann hat die SPD angefangen, sozusagen nach Ersatzsubjekten für die Arbeiterklasse zu suchen. Das waren dann seit der Kulturrevolution von 1968 fortfolgende die Studenten, die Intellektuellen. Hier hat die SPD einfach den sozialen Aufstieg aus den Unterschichten hin ins akademisch-intellektuelle Milieu gefördert und dort lange Zeit ihre starken Bataillone gehabt. Dort ist aber die SPD inzwischen von den Grünen abgelöst worden, die ja die Akademikerpartei in Deutschland schlechthin geworden ist. Und dann hat die SPD auch noch gemeinsam mit den Grünen freilich die Identitätspolitik entdeckt. Sie, die SPD, ist dafür da, vulnerable Minoritäten zu unterstützen, ob das nun Migranten sind, ob das nun verfolgte Muslime oder sonstige Kleingruppen oder kleinere Gruppen sind, LGBTQ, Transpersonen und so weiter. Das ist alles wichtig und lobenswert, aber es bringt nicht jene Masse zusammen, die man braucht, um eine starke Partei zu sein. Und was die Arbeiterklasse betrifft, mit der ich begonnen habe und ändern will, wenn man sich die soziale Zusammensetzung der Wählerschaften ansieht, ist die Deutsche Arbeiterpartei inzwischen die AfD.
Vielleicht noch die FDP. Würden Sie sagen, diese Partei, die jetzt diese 5%-Hürde für den Bundestagswiedereinzug nicht geschafft hat. Sagen Sie, diese Partei ist eigentlich praktisch tot. Sehen Sie da noch ein Spur Leben in ihr? Wie beurteilen Sie die FDP?
Naja, totgesagte leben immer länger und der FDP hat immer wieder beim politischen Richtungswechsel das Todesglöckchen geläutet. Sie ist auch schon einmal unter Angela Merkel aus dem Bundestag vertrieben worden und dann wiedergekommen. Der Punkt ist der, es muss die FDP klären, was denn jenes liberale Leben ist, für das sie stehen will, das sie weitergeben will. Ein Liberalismus der Art, dass sozusagen einfach gesellschaftlicher und kultureller Laissez-faire betrieben wird, der ist es nicht, was die FDP am Leben halten wird. Bloß weil ich Cannabis freigebe und es jedem Deutschen ermögliche, pro Jahr einmal sein Geschlecht amtlich zu ändern, zieht man keine gigantischen Wählermassen an, weil das sind eines Teils Probleme kleiner Gruppen und zum anderen kann man fragen, ob manches davon wirklich so furchtbar sinnvoll ist. Eine FDP, die sich als eine klassische liberale Partei verstehen würde, die könnte, ohne dass ich hier eine Prognose mache, schon noch Fortbestehensmöglichkeiten haben. Das wäre eine Partei, die das liberale Menschenbild vertritt. Der Einzelne ist nicht jemand, der ständig vom Staat und den Parteien und parteifinanzierten gesellschaftlichen Gruppen erzogen und belehrt und ermahnt werden muss. Die Gesellschaft ist nichts, was von Politikern gestaltet werden muss, sondern die Gesellschaft gestaltet sich selbst pluralistisch nach dem, was sich eben gerade im öffentlichen Meinungsstreit durchsetzt. Und zur Freiheit gehört auch die Freiheit, radikal um die Ecke als unsinnig geltendes zu denken. Und die muss dann eben auch im Internet verteidigt werden. Und die Wirtschaft ist nichts, was der Staat regulieren und strangulieren muss, weil der Staat angeblich die Zukunft besser kenne als die Märkte. Der Staat muss sozusagen die Wirtschaft zur Entfaltung kommen lassen, statt sie selbst gestalten zu wollen. Ein so verstandener Liberalismus könnte überzeugend vertreten in Deutschland eine Zukunft haben. Aber dieser laissez-faire, wischiwaschi Zeitgeistliberalismus, dem sich die FDP immer wieder verschrieben hat, der ist nicht mit einer ausreichenden Wählerbasis versehen.
Wie sehen Sie die Zukunft vom Bündnis Sahra Wagenknecht? Ich habe jetzt gerüchtemäßig, habe ich gelesen, die Parteigründerin Sahra Wagenknecht persönlich wolle diese Wahl anfechten. Was würden Sie jetzt in der jetzigen Situation dem Sahra Wagenknecht raten? Was wäre jetzt zu tun? Obwohl man jetzt diese 5%-Hürde aller Voraussicht nach auch nicht erreicht.
Wir müssen vorausschicken, dass es so 14.000, 15.000 Stimmen gewesen sind, die uns überhaupt nur zu dieser Frage veranlassen. 15.000 Stimmen mehr. Und man würde sich fragen, was bedeutet es für Deutschland, dass wir nun zwei linke Parteien im Bundestag haben? Man wird also bei der Diagnose, warum es so knapp ausgegangen ist, auf mindestens zwei Faktoren blicken müssen. Erstens, wie einst die Piratenpartei als jugendliche Alternative zu den etablierten Grünen von Medien hochgeschrieben worden ist, ist die persönlich ja charmante und kluge und beeindruckende Sahra Wagenknecht von Journalisten lange Zeit hochgeschrieben worden. Und das verschaffte ihr dann auch, nicht zuletzt wegen ihrer eloquenten Präsenz in Talkrunden, eine bestimmte allgemeine Zustimmungsbereitschaft. Und irgendwann hat dann das journalistische Interesse an der weiteren Beförderung des BSW nachgelassen haben und dann ging es dem BSW wie der Piratenpartei, die ohne journalistische Unterstützung auch dann ins politische Nirvana abgesunken ist. Und zum anderen hat Frau Wagenknecht eine Partei gegründet, die sozusagen auf sie zugeschnitten war, mit relativ wenig Mitgliedern, Mitgliedschaft auch noch straff kontrolliert, mit dem Versuch, eigene Wege wie in Thüringen möglichst zu unterbinden. Und das führt dann natürlich im Wahlkampf zu Mobilisierungsmängeln und führt zu jeder Menge von Gefolgschaftsverweigerung in der eigenen Partei, die zunächst nicht sichtbar wird, aber im Wahlkampf eben doch fühlbar. Natürlich kann Frau Wagenknecht sagen, die Auslandsdeutschen konnten nicht hinlänglich wählen, weil. Folglich muss die Wahl angefochten werden. Aber da würde ich sehr vermuten, dass das Bundesverfassungsgericht nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip urteilt und sagt, der Schaden, der dadurch angerichtet ist, dass die BSW nicht in den Bundestag kam, ist geringer als der Schaden, der eintreten wird, wenn wir jetzt die ganze Wahl wiederholen.
Wie geht es nun weiter? Es blühen Koalitionsverhandlungen. Im Auftrag ist die CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, soll eine Regierung zusammenstellen. Was wäre das beste Szenario für Deutschland? Was glauben Sie?
Nachdem ohnehin nur ein einziges Szenario auf dem Spielplan steht, ist es dann wohl auch das Beste. Ob es das Bestmögliche ist, kann man dann gesondert diskutieren. Es hat sich Friedrich Merz lange schon darauf festgelegt, es wird mit den Sozialdemokraten regiert. Sollte es nicht reichen, ja, dann müssen die Grünen auch dazu. Dieser Kelch ist an der CDU gestern noch knapp vorübergegangen. Weil aber die SPD die einzige Partei ist, mit der die CDU regieren will, ist der Kaufpreis für diese politische Braut natürlich sehr, sehr, sehr hoch. Und nachdem die SPD in energie- und wirtschaftspolitischen Fragen, sozialpolitischen Fragen und in der Migrationspolitik doch andere Vorstellungen hat als die Union, ist im Moment schwer abzusehen, wie viel von ihren Forderungen die Union hier durchsetzen wird können. Die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat ja schon auch erklärt, dass es gar nicht ausgemacht sei, dass es zu einer Koalition mit der SPD kommen könne. Außerdem muss die SPD den Koalitionsvertrag einem Mitgliedervotum unterziehen. Und auch das ist mit Unsicherheit behaftet. Es könnte also sehr wohl sein, dass der Brautwerber Merz auch nach langem Balzen ohne die ersehnte Braut dasteht und dann sich auf den Weg zum Bundespräsidenten machen muss, in der Hoffnung, er, der Bundespräsident, würde das Staatsschiff auf dem Weg hin zu einer Minderheitsregierung bugsieren.
Ich habe gelesen, dass nahezu 25% der Sitze im Bundestag, genau aktuell sind es 24,1%, gehen an die Oppositionspartei AfD. Was hat das zu bedeuten?
Das hat zu bedeuten, dass viele Leute in Deutschland eine rechtere Politik wollen, als sie den Deutschen angeboten wird. Natürlich war die Ampelpolitik keine rechte Politik, das hat die AfD natürlich weiter bestärkt, aber auch schon die Politik von Angela Merkel, meistens CDU, SPD, war keine rechte Politik und hatte eben jene Repräsentationslücke entstehen lassen, in der die AfD stark geworden ist. Die AfD muss allmählich begriffen werden als etwas, was weit mehr ist als eine Protestpartei. Denn das ist die Hoffnung, die sich so viele gemacht haben. Irgendwann verschwindet die AfD. Redet man nur so wie die AfD, ja dann, ja was, wird die AfD stärker oder die AfD wird nicht mehr mobilisieren können? Man hat davon abgelenkt, dass es die schwerenden Probleme des Landes sind, Migration, Wirtschaft und so weiter, welche die AfD stark gemacht haben. Und dann haben sich manche Leute auch noch der Illusion hingegeben, dass gut inszenierte Demonstrationen gegen rechts die Leute daran hindern würden, die AfD zu wählen. Und obendrein ist der Versuch inzwischen kontraproduktiv geworden, mit dem Etikett rechtsradikal, gesichert rechtsextrem, den Leuten klarzumachen, sie dürften alles wählen, nur nicht die AfD. Die Leute scheren sich nicht drum. Und in Ostdeutschland ist tatsächlich die AfD an die Stelle der CDU als der großen, nicht linken Volkspartei getreten. Und je eher man das in Deutschland zur Kenntnis nimmt, umso fruchtbarer wird man mit der AfD umgehen können.
Was heißt das für die Regierung, für die kommende Regierung, wenn da im Bundestag eine Partei sitzt, die eine Oppositionspartei ist, nahezu 25% hat, kann die blockieren, kann die Einwände bringen, kann die Vorschläge, was heißt das konkret?
Natürlich kann eine Oppositionspartei Gesetzentwürfe einbringen, Anträge einbringen und so weiter. Und das wird die AfD tun. Vermutlich aber wird die Ausgrenzung der AfD weitergehen, gerade wenn der CDU-Kanzler Merz sich immer wieder der Unterstützungsbereitschaft einer ja durchaus weiterhin halbwegs linken SPD versichern will. Und das Verfassungsgericht hat zum Beispiel geurteilt, dass aus der Tatsache, dass gemäß deutschem Proporzprinzip einer starken Oppositionspartei Parlamentsvizepräsidenten zustehen, Ausschussvorsitzende zustehen und so weiter, dass daraus nicht folgt, dass es eine Pflicht gäbe, AfDler in parlamentarische Führungspositionen zu wählen. Infolgedessen wäre ich überhaupt nicht überrascht, wenn gerade jetzt die SPD es zur Vorbedingung einer Koalition machte, dass die CDU nirgendwo, nirgendwann einen AfD-Kandidaten für ein Parlamentsamt unterstützt. Und dann ginge die Ausgrenzung der AfD weiter. Und das wiederum, wenn die AfD nicht allzu grobe Politikfehler macht, wird die AfD weiter stärken.
Alice Weidel hat ja in dieser Elefantenrunde bereits eigentlich prognostiziert, ja, Herr Merz, Sie werden all Ihre Versprechen nicht durchbringen, es sei denn mit uns, mit der AfD. Stimmt das? Glauben Sie, er wird all diese Themen, Migration, Wirtschaft, vielleicht sogar auch Friedenspolitik, wird er da All diese Hoffnungen, die die Menschen eigentlich haben, diese Wende, wird er da gar keine Chance haben oder sehen Sie doch eine Chance? Wie würden Sie das sachlich beurteilen?
Es gibt ein Szenario, auf das sich Merz offenkundig verlässt, nämlich die vom Wähler sehr stark abgestrafte SPD begreift, dass ihre bisherigen Politikpositionen für sie selbst, die SPD nämlich, nicht so wirklich hilfreich sind. Die SPD wird also gleichsam vernünftig werden, sich auf das Wahlprogramm und Regierungsprogramm der Union einlassen und dann lösen Union und SPD gemeinsam jene Probleme, welche diese beiden Parteien auch gemeinsam haben überhaupt erst einreißen lassen, nämlich Migration, Wirtschaft und so weiter und so fort. In dieser Möglichkeit, dass eine konstruktive SPD bereitwillig CDU-Politik mitmacht, ja, da braucht es die AfD nicht. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Szenario eintritt? Folglich sind wir beim Szenario Nummer zwei. Die SPD, durch ihr großes Pressions- und Verhandlungsgewicht, sorgt dafür, dass die Union viele wichtige Forderungen nicht durchsetzen kann. Dann gibt es ständig Streit in der Koalition. Es wird wahrscheinlich auch den Paragraphen im Koalitionsvertrag geben, dass niemals eine Regierungsvorlage mit Stimmen der Opposition mehrheitsfähig gemacht wird, was die AfD natürlich draußen halten soll. Und dann kann sich die AfD einen Spaß daraus machen, dann immer wieder entsprechende Anträge aufzusetzen oder Unionspositionen, bevor sie ins Parlament eingebracht werden, als von ihr unterstützt erklären und ständig Sand ins Getriebe zu streuen. Und dann wird die Koalition nicht die 4 Jahre lang durchhalten. Letzte Möglichkeit, es geht Friedrich Merz den Weg hin auf eine Minderheitsregierung, wobei der Präsident ja mitspielen muss. Und eine Minderheitsregierung, Merz, hätte jedes Recht, mit sämtlichen Parlamentsparteien zu sprechen, natürlich auch mit der AfD zu sprechen. Das Argument von Merz könnte sein, man hat sich redlich bemüht, mit den Sozialdemokraten ein tragfähiges, Deutschland reformierendes Programm aufzusetzen. Das ist nicht gelungen. Aus staatspolitischer Verantwortung appelliere er nun an sämtliche Parteien, inklusive der AfD, das Notwendige zu tun. Ja, und dann würde der Weidel-Satz voll und ganz zutreffen. Mit der AfD kriegt man Wesentliches gebacken. Freilich mit etlichen politischen Unkosten, über die man dann gesondert reden müsste.
Haben Sie mehrere Szenarien skizziert? Was wäre Ihr Wunschszenario für Deutschland?
Kurzfristig ist mein Wunschszenario eine kooperationswillige SPD, die zeigt, dass Sozialdemokraten und Christdemokraten die Probleme des Landes, die sie selbst verschuldet haben, dann auch zu lösen in der Lage sind. Strategisch und langfristig meine ich, dass die AfD nicht verschwinden wird. Infolgedessen wäre es sinnvoll, wenn die deutsche Wählerschaft endlich wieder die Möglichkeit hätte, am Wahltag zwischen einer klar linken und einer klar rechten Politik eine Wahl zu treffen und zu sagen, jetzt wollen wir 4 Jahre lang links regiert werden, weil die Rechten nichts auf die Reihe gekriegt haben oder genau umgekehrt. Dazu wäre es aber notwendig, dass die Union die Realos in der AfD mit Gewinnchancen bei innerparteilichen Richtungsstreitigkeiten versieht. Und die AfD selbst müsste sich auch koalitionsfähig machen. Und das beinhaltete drei Dinge, welche die CDU etwa als Forderungen an die AfD richten könnte und die im Inneren der AfD von den Realos auch gewünscht werden. Erstens, man schminkt sich die radikale Demagogie und Rhetorik und Polemik ab, zu der sehr viele AfDler immer wieder neigen, weniger im Plenarsaal des Bundestages als im Internet und bei sonstigen Auftritten. Zweitens, die AfD muss ihre Positionen umsichtiger beziehen, sodass die Positionen zusammenpassen und auch im langfristigen Interesse Deutschlands sind und auch machbar sind. Im Unterschied zu manchen europapolitischen Vorstellungen, die an Grenzen der Machbarkeit gelangen. Und drittens, mit bestimmten Personen möchte die Union nicht behelligt werden und sie tun vielleicht auch der AfD nicht allzu viel Gutes als Spitzenpersonen. Mit diesen drei Veränderungen innerhalb der AfD, mit oder ohne entsprechende Forderungen der Union, könnte dann irgendwann jenes schwarz-blaue Bündnis Wirklichkeit werden, das ein nicht ganz geringer Teil der Deutschen sich wünscht. Und das im Osten nachgerade mit der Brechstange herbeigewählt werden soll. Und wenn wir nicht wollen, dass die AfD bundesweit demnächst 35% der Stimmen gewinnt, dann sollten sich die vernünftigen Parteien in diesem Lande dem Gedanken annähern, dass im Zweifelsfall das Volk Recht hat. Vielleicht nicht in der Sache, aber das Recht, sich politisch durchzusetzen. besitzt. Und dazu könnten gerade Schweizer mit entsprechenden Erfahrungen gar nicht wenig der deutschen Diskussion nützlich sein.
Noch eine letzte Frage, reines Interesse. Diese 35% AfD-Wähleranteil, wäre das eine Katastrophe für Deutschland eigentlich?
Es wäre eine Katastrophe, wenn die AfD eine Horde von Faschisten und Nazis wäre, die unmittelbar nach der Machtübernahme mit der Errichtung eines vierten, fünften oder sonstigen Reiches beginnen würden. Aber ich halte das für Halluzinationen der politischen Linken, die aus dem Kampf gegen rechts einen Großteil ihrer Identität und auch des staatlichen Geldes für ihre zivilgesellschaftlichen Vereinigungen ziehen. Aber es wäre eine Katastrophe insofern, als man eine bislang gut funktionierende politische Landschaft erst einmal zutiefst umgepflügt hat, um dann sich auf etwas gänzlich unerprobt Neues einzulassen, statt rechtzeitig die notwendigen Reformen zu tun und sich rechtzeitig auf neue Herausforderungen anzupassen. So wie es immer mein Appell an die Union war, rechts von sich keine große Partei entstehen zu lassen, sondern die entsprechenden Beschwerden der Bürger abzustellen durch bessere Politik und sich dann eben inhaltlich mit Gegen auseinanderzusetzen, so müsste freilich das die Linke inzwischen auch machen. Sie müsste nach links integrieren, damit wir nicht eines Tages zwischen stark linken radikalen Parteien und einer weiterhin oder noch weiter sich radikalisierenden AfD die Wahl haben. Das wäre die zwischen Pest und Cholera. Und ein gesundes Land sollte nicht entweder die Pest oder die Cholera am Hals haben.
Herr Potzelt, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und liebe Grüße nach Dresden.
Gern geschehen. Tschüss.